Ja, vielen Dank für die netten Worte und auch für die Einladung. In der Tat freue ich mich auch, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich hatte auch schon gedacht, so, es gibt so 3 Minus heute, ne? Also es ist sehr kalt draußen, Fußball findet auch noch statt und das Thema ist nicht wirklich erbaulich. Also insofern Kompliment schon mal an Sie, dass Sie da sind. Ich werde, und das ist vielleicht jetzt eine erste Enttäuschung, die ich schon mal bereiten muss, ich werde wahrscheinlich das Thema Religionskriege nicht so sonderlich intensiv traktieren, weil ich von diesem Begriff nicht viel halte. Sondern ich werde versuchen, etwas allgemeiner über Entwicklungen, Logiken, habe ich es genannt, Logik von organisierter Gewalt in Bürgerkriegen sprechen. Und dabei spielen Aspekte von Religion und religiöse Dimensionen unter Umständen eine Rolle, aber eben auch eine ganze Reihe von anderen Aspekten. Und ich werde Ihnen weniger jetzt aus aktuellen Bürgerkriegen, die Sie ja alle in den Medien verfolgen können. Das ist ja, die Zeitungen sind ja, die Medien sind ja voll von solchen Konfliktberichterstattungen. Also natürlich Syrien an allererster Stelle, aber auch so Dauerbrenner wie den Nahostkonflikt oder eben Konflikte, wie wir sie in den 90er Jahren auf dem Balkan erlebt haben, oder aktuell Konflikte rund um die Ukraine und in der Ukraine, oder weiter entfernt von uns auf dem afrikanischen Kontinent, oder Kolumbien jetzt, vielleicht ein positiveres Beispiel, weil sich dort ein sehr langer Bürgerkrieg jetzt auf ein Ende hin bewegt, durch die Friedensverhandlungen und Friedensabkommen, die die Regierung im Moment mit 2 Rebellenorganisationen schließt. Und es sieht so aus, als könnte dieser lange Konflikt, der im Prinzip seit Anfang der 60er Jahre das Land gefangen genommen hat, nicht gelöst, aber doch transformiert werden in eine Form, dass der Konflikt nicht mehr gewaltsam ausgetragen wird. Und das wäre ja sozusagen ein großer Erfolg und dafür ist ja auch schon der Friedensnobelpreis im letzten Jahr verteilt worden. Also ich werde weniger jetzt Ihnen über all diese Konfliktherde und Punkte also sozusagen ausführlich irgendwas berichten. Darüber können wir gerne in der Diskussion reden, was immer Sie da bewegt, fragen Sie mich einfach, wenn ich da irgendwie drauf antworten kann, tue ich das. Sondern ich möchte Ihnen eigentlich eher was anderes anbieten. Ich möchte Ihnen eigentlich einen Vorschlag unterbreiten, dieses Gewaltgeschehen, was wir so tagtäglich verfolgen und wo man ja auch schon Mühe hat, überhaupt noch da die Einzelheiten mitzuverfolgen und natürlich auch eine Schauerlichkeit an die angereiht. Also auch die enorme Brutalität, mit der diese Kriege zum Teil ausgetragen werden. Das sind ja auch so abschreckend, dass man sich auch gar nicht mehr damit beschäftigen mag. Ich möchte Ihnen eigentlich einen Vorschlag unterbreiten, wie man versucht, dieses komplexe Geschehen ein bisschen zu strukturieren. Also mein Beitrag ist jetzt eher zu verstehen als ein Ordnungsversuch, Ordnung in dieses unübersichtliche Geschehen von Bürgerkriegen zu bringen. Und das ist notwendigerweise ein bisschen abstrakt. Aber ich versuche das immer mal zu illustrieren, ja, um Ihnen deutlich zu machen, was ich damit meine. Und ich fange mal da an, wo mein Vorredner auch schon war, nämlich ich gehe tatsächlich zurück auf den 30-jährigen Krieg. Da wissen Sie vielleicht möglicherweise mehr drüber, weil ich bin gar kein Historiker, ich habe zwar ein bisschen Geschichte studiert, aber ich würde mir nie anmaßen, als Historiker aufzutreten. Und ich weiß, dass viele Leute, die in Osnabrück leben, sich auch so hobbymäßig auch sehr gerne mit dem 30-jährigen Krieg und vor allem mit den Friedensverhandlungen auseinandersetzen. Was mir jetzt wichtig ist an diesem Punkt, ist darauf hinzuweisen, dass schon der Name 30-jähriger Krieg ein Missverständnis ist. Weil der Name suggeriert, es handelt sich um einen Krieg, der 30 Jahre ging. Und das stimmt natürlich nicht. Sondern es handelt sich um mehrere Kriege, die ineinander verschachtelt waren. Es ist auch nicht so, dass man sagt, 1618 hat es begonnen, und 1648 mit dem Westfälischen Frieden hörte dieser Krieg auf. Sondern es gab vorlaufende Kriege, die man hätte dazu zählen können, die also in den 30-jährigen Krieg hineingelaufen sind. Und es gab nachlaufende Kriege, nämlich Probleme, Fragen, die im Westfälischen Frieden nicht gelöst worden sind, sondern die dann zu weiteren Gewalthandlungen Anlass gegeben haben. Also es ist sozusagen eine Setzung, die eben mal von der Historikerzunft vorgenommen wurde. Sondern was wir beim 30-jährigen Krieg eben sehen können, ist, dass es eben nicht ein einheitliches Kriegsgeschehen über drei Jahrzehnte gab, sondern dass auch der 30-jährige Krieg sich in eine ganze Fülle verschiedener Kriegsformen unterscheiden lässt. Also wir haben einmal die dynastischen Kriege, wo es mehr oder weniger um die Hegemonie, könnte man sagen, in Europa ging. Wer ist eigentlich die Vormacht in Europa? Habsburg oder Frankreich oder Schweden? Wir haben Aspekte von zwischenstaatlichen Kriegen, wie wir das modern bezeichnen würden. Dieser Begriff passt jetzt nicht so ganz auf die Zeit, weil der noch nicht so von ausgeprägter moderner Staatlichkeit im heutigen Verständnis oder im Verständnis des 19. Jahrhunderts sprechen können. Aber wir haben Elemente von zwischenstaatlichen Kriegen, das ist vor allen Dingen die Auseinandersetzung zwischen Spanien und Frankreich und zwischen Schweden und Polen beispielsweise, die sich sozusagen mit hineingemischt haben in das Kriegsgeschehen und teilweise ja auch sozusagen über Bande auf deutschem Territorium ausgetragen wurden. Wir haben Sezessionskriege, also separatistische Kriege, wenn Sie so wollen. Es fing an in Böhmen oder aber der Fall der Niederlande, der ja auch erfolgreich letztlich war und die eben das eben zur Eigenstaatlichkeit der Niederlande geführt hat. Wir haben dann natürlich, und das ist sozusagen auch sicherlich prägend, für die deutsche Lesart des 30-jährigen Krieges den stark konfessionell geprägten Herrschaftskonflikt, der ja insbesondere im Osnabrücker Friedensvertrag thematisiert wird. Also der Konflikt zwischen der Liga und der Union, der katholischen Liga und der protestantischen Union. Aber auch da kann man sagen, ja, das ist sicherlich eine stark, da spielt der Aspekt der Konfession, der konfessionellen Spaltung eine wichtige Rolle, ist sicher auch ein Mitauslöser für den Konflikt. Aber trotzdem ist es ein stark politischer Konflikt, bei dem es eben auch um Macht- und Herrschaftsfragen ging und der auch noch durchzogen war durch die Frage der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Reichsstände. Auch da muss man sagen, dass dieser Konflikt zwischen Kaiser und Reichsstände läuft ein Stück weit auch quer zu den konfessionellen Spaltungen. Wir haben externe Interventionen, also das, was man heute so interne Interventionen nennt, würde man, hätte man Begriff, den ich jetzt nur dahin transportiert habe, weil ja in das Kriegsgeschehen, das vor allen Dingen sich im Deutschen Reich abspielte, sich immer wieder externe Mächte einmischen. Dänemark zunächst, dann Schweden, Frankreich. Und dieser Krieg sozusagen dadurch immer wieder eine neue Wende nahm und eine neue Verlängerung ging. Und wir haben sowas, was man eben nicht staatliche Gewaltunternehmer nennen könnte. Der Begriff des Warlords zum Beispiel wird auch sehr oft am Beispiel des 30-jährigen Krieges und bestimmter Typen, die im 30-jährigen Krieg unterwegs waren, illustriert. Oder Söldnerheere, die eingesetzt worden sind, bezahlt worden sind, um eben entsprechende Kriegshandlungen zu vollführen. Die Literatur ist voll von Geschichten über Marodeure, die übers Land gezogen sind, gebrandschatzt, geplündert haben, demobilisierte Soldaten, die letztlich den Krieg als so eine Art Einkommensquelle angesehen haben. Ja? Also all diese Phänomene finden wir in diesem, was wir mit 30-jährigen Krieg so überschreiben und wo man so den Eindruck hat, als sei das also eine Einheitlichkeit. Also wir haben es hier mit einem sehr komplexen Gewaltgeschehen zu tun, in dem sich diverse Dimensionen überlagern, eine Gleichzeitigkeit verschiedener Kriege und Konflikte sowie eine Entwicklung über mehrere Phasen dieser 30 Jahre hinweg. Die Perzeption, die Wahrnehmung oder die Lesart als Konfessionskrieg ist insofern irreführend. Es trifft in erster Linie auf die von mir markierte Auseinandersetzung innerhalb Deutschlands zu. Schon für die internationale Konstellation stimmt es ja nicht ganz, weil ja Schweden eine Allianz, also das protestantische Schweden, eine Allianz mit dem katholischen Frankreich gebildet hat. Und ich würde jetzt sagen, so wenig eben solche früheren europäischen Kriege als Konfessionskriege zu verstehen sind, so wenig kann man heute von Religionskriegen sprechen. Was aber nicht heißt, dass Religion keine Rolle für Konflikte oder Gewalt spielt. Und darauf möchte ich dann im späteren Verlauf noch näher eingehen. Zunächst würde ich Ihnen gerne etwas über das globale Konfliktgeschehen sagen. Also wie sieht eigentlich heute die Welt aus? Also wir springen jetzt 30-jähriger Krieg über heute. Und obwohl wir das Gefühl haben, wir sind von schlechten Nachrichten nur so umstellt, kann man vielleicht zunächst einmal auch was Positives festhalten. Nämlich zum einen können wir sagen, dass der Typus des zwischenstaatlichen Krieges, also des bilateralen oder multilateralen Krieges, der Zweite Weltkrieg beispielsweise wäre ein großer multilateraler Krieg, dass dieser Typus des Krieges kaum mehr vorkommt. Das heißt nicht, dass er total verschwunden ist, aber er bestimmt nicht mehr so das Gewaltgeschehen auf diesem Planeten. Der klassische zwischenstaatliche Krieg. Ein Land überfällt das andere. Ein Land erobert irgendwas von einem anderen Land. Also ich würde sagen, sie sind nicht weg. Ja, wir haben sozusagen immer wieder mit Einzelfällen in dieser Hinsicht zu tun. Ja, aber es ist eben so, dass diese Zahl zwischenstaatlicher Kriege nach 1945 noch einmal rapide gesunken ist. Sie war vorher schon nicht so hoch, wie man das vielleicht zurückblickend denken würde. Aber sie ist nach 1945 weiter gesunken und das ist insofern bemerkenswert, weil ja gleichzeitig auf dem Globus die Zahl der Staaten zugenommen hat. Man könnte ja denken, je mehr Staaten, desto mehr zwischenstaatliche Kriege müsste es eigentlich geben, weil es ja einfach mehr Akteure gibt. Also, ja, denn wir haben ja durch den Prozess der Dekolonisierung haben wir überhaupt erst einen Prozess gehabt, der die Welt von heute geschaffen hat. Nämlich indem sich das Staatenprinzip universalisiert hat. Indem die Staaten Afrikas, Asiens dazugekommen sind. Ich habe das hier sozusagen illustriert am Beispiel, dass wir bei der Gründung der Vereinten Nationen 51 Mitglieder hatten. Es gab schon mehr Staaten als 51 damals, weil nicht alle Mitglieder der Vereinten Nationen waren. Aber das soll nur so als Hinweis dienen. Und heute haben wir 193 Mitglieder der Vereinten Nationen und rund knapp 200 Staaten, kann man sagen. Ja. Das heißt also, obwohl die Zahl der Staaten gestiegen ist, ist die Zahl der zwischenstaatlichen Konflikte gesunken. Gleichzeitig hat sich das Gewaltgeschehen aber nach innen verlagert. Das heißt, der innerstaatliche Krieg oder das, was ich hier Bürgerkrieg nenne, hat an Dominanz zugenommen. Wir haben heute, wenn wir über die Gewaltkonflikte reden, in erster Linie mit Bürgerkriegen zu tun. Oder die Gewalt nimmt zumindest erstmal ihren Ausgang in Bürgerkriegskonstellationen. Da können sich dann sozusagen durchaus andere Akteure anlagern, ja, auch externe Akteure natürlich, also siehe Syrien, wo sich das dann immer weiter ausweitet. Und wir haben eben einen Anstieg von solchen Bürgerkriegen, also das, was man hier sagt, der sozusagen die Gefährdung des inneren Friedens, insbesondere erlebt Ende der 80er Jahre mit dem Ende des Kalten Krieges und einen sprunghaften Anstieg dann in den 90er Jahren von diesen Bürgerkriegen, so könnte man sagen 92, 93 war jetzt, je nachdem welche Kriegsstatistik man da zur Hilfe nimmt, aber so, die sind sich halbwegs einig da, die Statistiker, dass das so ein Plateau war, wo die Zahl dieser innerstaatlichen Konflikte besonders hoch war. Es ging dann bis zum Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre sogar etwas runter und hat sich aber seit kann man sagen, 2010 auf wieder relativ hohem Niveau stabilisiert. Also sozusagen wieder angestiegen und auch seitdem eigentlich auf diesem Niveau geblieben. Gleichzeitig hat sozusagen das Phänomen der Internationalisierung dieser Bürgerkriege zugenommen. Also immer mehr Bürgerkriege sind nicht mehr rein Kriege, in denen man auf der einen Seite eine Regierung hat und auf der anderen Seite irgendwelche Gewaltakteure, die diese Regierung herausfordern oder gegen die diese Regierung vorgeht. Das wäre ja so der klassische Bürgerkrieg. Klassischer Fall wäre eine Rebellenorganisation gegen eine Regierung. Das ist heute viel komplexer. Wir haben viel mehr verschiedene Akteure, nicht nur Rebellen, sondern auch anders gelagerte Gewaltakteure auf der einen Seite. Und gleichzeitig mischen sich immer mehr externe Akteure in diese Konflikte in unterschiedlicher Form ein. Also wir haben immer mehr Interventionen. und dadurch internationalisierte Bürgerkriege, wobei ich mit Interventionen jetzt unterschiedliche Interventionen meine. Es kann einmal Intervention sein im Sinne von der Unterstützung einer Konfliktpartei, das wäre ja dann auch, man wird selber Kriegspartei, oder eben im Sinne von Interventionen im Kontext der Vereinten Nationen, die ja nicht den Zweck haben, eine Seite zu unterstützen, sondern eigentlich zu versuchen, in irgendeiner Form eine Konfliktbearbeitung zu organisieren, Waffenstillstand überwachen, etc. pp. Auch das sind natürlich Interventionen, die enorm zugenommen haben. Wir haben heute so viel internationales Personal in solchen Kriseneinsätzen wie nie zuvor, weltweit. Also es sind über 50 UN-Missionen und dann könnte man noch von den Regionalorganisationen noch dazu rechnen, die es auch noch gibt. Es sind ungefähr über 200.000 Menschen, entweder als Militär oder als Zivilisten, in solchen Kriseneinsätzen weltweit aktiv. Das ist die höchste Zahl, die Vereinten Nationen, also das ist jetzt schon seit mehreren Jahren so auf diesem Niveau. Und das ist etwas, was die Vereinten Nationen nach 1945 so nie erreicht hatte. Die Komplexität ist insofern auch noch gewachsen, weil wir eine Gleichzeitigkeit verschiedener Konflikttypen haben. Das erinnert uns so wieder so ein bisschen an den 30-jährigen Krieg, was ich gerade gesagt habe. Wenn man also auf das Kriegsgeschehen heute guckt, sei es nun Afghanistan oder Syrien oder ich habe hier auch genannt sozusagen der Konflikt Ukraine-Russland, dann haben wir in diesen Konfliktregionen haben wir Elemente eben dieses Bürgerkrieges. Wir haben unter Umständen Aspekte einer zwischenstaatlichen Auseinandersetzung. Also Ukraine-Russland ist das ja augenfällig. Ja. Wir haben den Konflikt überlagernde regionale Konflikte, nehmen Sie Saudi-Arabien und Iran, die ja nicht direkt miteinander im Krieg sind, aber wo sozusagen Syrien, der syrische Konfliktkontext, etwas ist, in dem beide Akteure aktiv sind, aber auf unterschiedlichen Seiten. Und das ja natürlich nicht aus Zufall. Insofern ist es auch schwer zu sagen, was ist eigentlich heute noch ein Bürgerkrieg? Weil sich eben an solche Konfliktkontexte eine Reihe von anderen Konflikttypen andocken und das Gewaltgeschehen insofern wieder sehr komplex erscheinen lassen. Oder sie haben eben so etwas, was man auch den substaatlichen Krieg nennt, also wo gar keine Regierung mehr beteiligt ist, wo nur noch verschiedene nichtstaatliche Gewaltakteure miteinander im Konflikt sind. Ja? Wo gar keine staatlichen Akteure mehr beteiligt sind. Und all diese Phänomene können Sie, wenn Sie zum Beispiel Afghanistan nehmen, können Sie das dort alles durchdeklinieren. Diese ganzen Entwicklungen haben zu einer Debatte in der Forschung geführt, ob wir es nicht mit einer, das nennt man dann den Formwandel des Krieges, also ob der Krieg eigentlich seinen Charakter sehr stark geändert hat, ob man nicht von neuen Kriegen, das ist auch so ein Schlagwort sozusagen Anfang der 2000er Jahre schon, ob man nicht von neuen Kriegen sprechen müsste. Gemeint ist damit so eine Pluralität von Akteuren, wie ich sie gerade geschildert habe, ein verändertes Gewaltverhalten, vor allen Dingen die Zivilbevölkerung noch stärker in Mitleidenschaft zieht. Das steht uns auch sehr stark vor Augen, wenn wir nur an Syrien, aber auch an Afghanistan denken. So Entwicklungen wie Brutalisierung des Krieges, muss man sehr vorsichtig sein, finde ich mit, weil es unterstellt so ein bisschen, als wären frühere Kriege nicht brutal gewesen, was, glaube ich, eine sehr abwegige Vorstellung ist. Sowas wie Transnationalisierung, also grenzüberschreitende Konfliktkontexte, wo eigentlich die staatliche Grenzziehung überhaupt keine Rolle spielt, sondern sozusagen Konflikte wandern in benachbarte Regionen. Und auch sowas wie Kommerzialisierung von Konflikten, also sozusagen, wo sowas wie Schutz und Sicherheit am Markt erworben werden muss und nicht mehr durch den Staat gewährleistet werden kann. Und eben das wäre auch so eine starke These, bei der ich auch eher Zweifel habe, dass man sagt, eigentlich findet der Staat gar nicht mehr statt in diesen Konflikten. Ja, das stimmt natürlich zum Teil, denken Sie an Somalia, wo es schwierig ist zu sagen, wer ist da eigentlich der Staat? Also diese international anerkannte Regierung, die dann Mogadischu regiert, ist das der Staat? Oder ist Somaliland ein funktionierender Teil von Somalia, ist das der Staat? Also es ist nicht so ganz leicht in manchen Kontexten zu sagen, wer ist hier eigentlich der Staat? Oder in Syrien, ist Assad der Staat? Ja, also wer ist eigentlich der Akteur, der sich Staat nennen darf? Und da gibt es Kollegen, die halt sagen, eigentlich haben wir es mit einer Entstaatlichung von Konflikten zu tun. Ich würde dagegen halten und sagen, der Staat spielt immer noch eine ungeheure Rolle. Und zwar nicht unbedingt, weil der Staat physisch existiert oder die Leute sagen können, wer repräsentiert den Staat, wer ist der Staat, sondern weil er als Idee, als Norm extrem wichtig bleibt in diesen Konflikten. Das werde ich gleich noch näher erläutern. Aus meiner Perspektive ist eben für dieses Konfliktgeschehen ganz wichtig, dass wir uns mit der zentralen Rolle nichtstaatlicher Gewalt auseinandersetzen, weil das ein Phänomen ist, das in der Tat auch in der Vielschichtigkeit enorm zugenommen hat. Wobei, wie gesagt, wenn man der 30-jährige Krieg ist, da hilfreich, weil man da vielen Figuren schon begegnet ist. Ja? Und gleichzeitig muss man aber diese nichtstaatliche Gewalt immer in das Verhältnis zur staatlichen Gewalt sehen. Also die staatliche Gewalt dankt nicht ab, verschwindet nicht aus diesen Konflikten, das wäre eben meine Gegenthese zu der Entstaatlichungsthese, sondern sie bleibt im Spiel und sie bleibt ein wichtiger Referenzpunkt auch für die nichtstaatlichen Gewaltakteure. Das führt mich zu der Frage, was ist eigentlich überhaupt nichtstaatliche Gewalt? Was verstehe ich darunter? Mit nichtstaatlicher Gewalt meine ich organisierte, bewaffnete Gruppierungen, die erstens bereit und in der Lage sind, ihre Ziele unter Einsatz von physischer Gewalt zu verfolgen. Und das klingt jetzt erstmal selbstverständlich, ist aber schon eine gewisse Einschränkung, weil ich jetzt nicht jede Form von Gewalt hier subsumieren würde. Also erster Punkt ist, es muss organisiert sein. Also es ist irgendwie ein Organisationszusammenhang, wir reden wirklich von Gruppen, Gruppierungen hier, und nicht jetzt beispielsweise, was man ja auch sagen könnte, ist ja auch nicht staatliche Gewalt, wenn Sie so wollen, sowas wie Mob-Violence oder Riots, also so Straßenunruhen oder so spontane Gewaltausbrüche im Kontext von Demonstrationen, sozialen Unruhen etc. pp. Das würde ich hier ausklammern. Sondern es geht um organisierte Gewalt, die bereit sind, ihre Ziele eben mit eben gewaltsamen Mitteln zu verfolgen, was immer diese Ziele sind. Also das können politische oder irgendwelche anderen Ziele sein, das ist erstmal wurscht. Und zweitens, und das ist jetzt der weniger triviale Punkt, nicht in formale Strukturen integriert sind, das heißt also eben logischerweise nicht Teil des Staates sind oder des Staatsapparates und insofern über ein gewisses Maß an Handlungsautonomie verfügen. Und diese Handlungsautonomie, die macht sich halt fest an verschiedenen Punkten, also sie sind relativ autonom, was ihre eigenen Entscheidungen angeht. Sie sind möglicherweise autonom mit Blick darauf, wie sie eigentlich und wo sie Gewalt einsetzen. Sie sind vielleicht autonom auch mit Blick darauf, dass sie über eine eigene Infrastruktur verfügen, dass sie bestimmte Ressourcenzugänge haben, also sprich von verschiedenen Akteuren Unterstützung möglicherweise bekommen und auf diese Weise auch ihre Handlungsautonomie auch ausbauen können. Das ist ja immer besser, wenn man mehrere Sponsoren hat, als wenn man nur einen Sponsor hat. Also das sind alles so Indikatoren, die man benennen könnte, um zu sagen, ja, worin liegt denn eigentlich die Handlungsautonomie? Ich sage das deshalb, weil ich auch Akteure unter diesem Begriff diskutiere, die durchaus mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten. Also mir geht es nicht nur um nichtstaatliche Gewaltakteure, wo klar ist, okay, die richten sich gegen den Staat im Sinne von gegen die Regierung. Das ist relativ klar. Da habe ich eine Rebellengruppe, wie ich es vorhin sagte, und eine Regierung. Aber ich habe auch viele nichtstaatliche Gewaltakteure, die changieren. Die kooperieren mal mit dem Staat.
Mafia.
Ja, zum Beispiel. Ja. Die kooperieren mal mit dem Staat oder dann haben sie wieder eine Distanz dazu. Mal bekämpfen sie den Staat, mal kooperieren sie. Manche Akteure werden vom Staat bewusst geschaffen. Ja, das sind Akteure wie Milizen. Also ich würde den Milizbegriff vor allen Dingen darauf anwenden. Also Akteure, die eben oftmals geschaffen werden, um die staatlichen Sicherheitskräfte zu unterstützen. Das sind aber Paramilitärs oder parapolizeiliche Kräfte, die der Staat dann unterhält, die aber nicht Teil des Staates sind, sondern die auch durchaus ihre eigene Logik haben. Das kann man bei den Paramilitärs in Kolumbien wunderbar kann man das studieren. Die sind quasi neben der Regierung und neben den Rebellenorganisationen in Kolumbien sind die Paramilitärs sowas wie der dritte Konfliktakteur geworden. Als eigenständiger Konfliktakteur, der auch diesen Konflikt, also die Langlebigkeit dieses Konflikts eben mit bedingt hat. Also auch solche Akteure muss man hier ins Feld nehmen. Also es geht immer nicht immer nur um diese Akteure, bei denen relativ klar ist, dass sie sich gegen den Staat richten, sondern auch um Akteure, die mit dem Staat kooperieren oder sogar durch den Staat überhaupt erst ins Werk gesetzt werden. Wie ist denn das Verhältnis von nichtstaatlicher und staatlicher Gewalt, wenn man das, um das besser zu verstehen, wo hier Trennlinien verlaufen? Weil es in der Tat empirisch manchmal gar nicht so einfach ist, die Phänomene auseinanderzuhalten. Also wo hört der Staat auf und beginnt er? Wo fängt ein nichtstaatlicher Akteur an? Wo hört er auf? Wie sind die Beziehungen zwischen dem staatlichen Sektor und diesem nichtstaatlichen Sektor? Das ist von Einzelfall zu Einzelfall gar nicht so leicht zu klären. Jetzt erstmal terminologisch könnte man einfach sagen, dass beide Gewaltformen aufeinander bezogen sind. Denn die nichtstaatliche Gewalt, oder überhaupt davon zu sprechen, den Begriff zu nutzen, von der nichtstaatlichen Gewalt zu sprechen, setzt ja zunächst einmal die Idee des modernen Staates voraus. Ja, also sagen unter den Bedingungen, wo wir eigentlich noch nicht wirklich von Staat reden können, macht der Begriff der nichtstaatlichen Gewalt natürlich gar keinen Sinn. Beim 30-jährigen Krieg wäre das zum Beispiel schon die Frage, das müssten die Historiker fragen, kann man da schon von Staat in dem Sinne reden, bei Frankreich vielleicht schon, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob ich mit der Terminologie im 30-jährigen Krieg weit kommen würde. Ja? Für unsere heutige Zeit, denke ich, kann man das schon machen, weil sich ja die Idee des modernen Staates im Prinzip weltweit durchgesetzt hat. Als Normidee. Das heißt nicht, dass sie überall verwirklicht ist, aber als Normidee, als Form, sozusagen, wie man politisches Zusammenleben organisiert, hat sie sich eben durchgesetzt. Und die nichtstaatliche Gewalt ist in gewisser Weise, also mit dieser Idee des Staates ist eben verbunden eine Differenzierung zwischen einer staatlich-öffentlichen Sphäre und einer nichtstaatlichen privaten Sphäre. Diese Trennung ist eine moderne Errungenschaft. Und hat sich sozusagen in der europäischen Geschichte so sukzessive herausgebildet und eben seither, wenn man so will, universalisiert. Die nichtstaatlichen Gewaltakteure sind sozusagen eine Abweichung von der Norm, weil sie das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen. Durch ihre schiere Existenz. Also noch nicht mal, weil sie das Gewaltmonopol aktiv bekämpfen, sondern einfach, weil es sie gibt. Weil sie damit signalisieren, es gibt auch noch andere Akteure, die Gewalt ausüben können und für sich in Anspruch nehmen, auch Gewalt ausüben zu dürfen. Manchmal sogar mit Erlaubnis des Staates, also das ist das, was ich vorhin mit den Milizen geschildert habe, ja, also sozusagen eine Lizenz erhalten vom Staat, womit der Staat selber einen Beitrag leistet, das staatliche Gewaltmonopol, das er ja eigentlich hüten muss, zu unterlaufen. Ja. Das heißt, die nichtstaatlichen Gewaltakteure sind sowas wie die Antipode zu der Idee des staatlichen Gewaltmonopols. Ich habe das hier in der klassischen Max-Weber-Formulierung, also des Monopolanspruchs auf legitimen physischen Zwang, den der Staat für sich beanspruchen muss. Ein Staat, der das nicht tut, der keinen Monopolanspruch beansprucht, ist kein Staat. Das heißt nicht, dass er das Gewaltmonopol faktisch hat, aber eine Regierung, die diesen Anspruch aufgibt und sagt, uns ist das wurscht mit dem Gewaltmonopol, das interessiert uns gar nicht. Also sozusagen, das kann ja sein, dass das politisch opportun ist, dass das einem wurscht ist, aber man darf es natürlich so nie sagen, weil dieser Staat würde im Prinzip sein Raison d'être in Frage stellen. Weil ja die Idee des modernen Staates sehr stark eben zusammengeht mit dieser Idee des Gewaltmonopols, weshalb wir dem Staat ja Gewaltmittel zubilligen, weil er diesen Monopolisierungsanspruch hat. Und warum billigen wir ihm das zu? Weil der Staat eine Ordnung garantieren soll und Sicherheit und Schutz garantieren soll. Das ist die Theorie. Ja? Und in diesem Zusammenhang stoßen die nichtstaatlichen Gewaltakteure vor. Umgekehrt gilt dann eben auch, dass dieser von mir beschriebene Monopolanspruch staatlicher Gewalt schon die Idee dieser Herausforderung durch nichtstaatliche Gewaltakteure in sich trägt. Ja, also wenn, sie so, wenn nichtstaatliche Gewaltakteure existieren, ist das sowieso offensichtlich, aber schon die, das Potenzial, dass nichtstaatliche Gewaltakteure existieren könnten, ist überhaupt die Voraussetzung, dass man über so etwas wie Monopol oder Monopolisierung nachdenken muss. Ja? Und das wird ganz deutlich, wenn Sie jetzt sozusagen in die Ideengeschichte da zurückgehen, denn sowas, die Vorstellung, dass es sowas wie einen staatlichen Souverän, damals war das dann sozusagen eher ein absoluter Monarch, geben muss, also so Vorstellungen, wie sie beispielsweise Jean Baudin oder auch Thomas Hobbes entwickelt haben, die haben diese Idee ja entwickelt vor dem Hintergrund ihrer eigenen Bürgerkriege. Also Baudin zur Zeit der Hugenottenkriege, Thomas Hobbes zur Zeit des englischen Bürgerkrieges. Die Idee, dass ein Souverän sozusagen die Gewaltmittel in die Hand nimmt und diesen Monopolanspruch ausübt, angesichts sozusagen des erlebten Chaoses, war als eine Art von Pazifizierungsstrategie gedacht. Nur so kann man diesem Bürgerkrieg Einhalt gebieten, indem man einen benennt, der die Sache in die Hand nimmt und regelt und sozusagen die Verantwortung trägt. Und das heißt also, in der Idee des Gewaltmonopols steckt im Prinzip schon immer diese Herausforderung durch nichtstaatliche Gewaltakteure, die dieses Monopol antasten. Der Zusammenhang zwischen staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt äußert sich auch darin, also nicht nur terminologisch und konzeptionell sind sie aufeinander bezogen, sondern vielfach auch empirisch. Also am einfachen Beispiel illustriert, staatliche Gewalt, die ja nun mal da ist, Gewaltkapazitäten, die da sind, und meistens sind Staaten ja auch viel mächtigere Akteure, muss man ja sagen. Die meisten Gewaltkapazitäten, die es auf der Welt heute gibt, liegen beim Staat. Ja. Sollte man nicht vergessen, wenn wir über Terroristen und sonstige Akteure sprechen, die ja eigentlich vergleichsweise schwache Akteure sind. Aber wenn staatliche Gewalt eben in einer gewissen Weise eingesetzt wird, kann sie Gegengewalt provozieren. Also nicht staatliche Gewalt provozieren. Also das wäre ja das typische Modell einer Rebellion. Staatliche Repression führt zur Gegengewalt, zur Rebellion. Oder, was ich gesagt hatte, nicht staatliche Gewalt baut sich so eigene Paramilitärs auf, die sich dann verselbstständigen. Ja? Also aus staatlicher Gewalt kann nicht staatliche Gewalt entstehen. Ja? Und umgekehrt, kann sich nichtstaatliche Gewalt in staatliche Gewalt transformieren. Also wir haben ja sehr häufig den Werdegang, das ist sozusagen der klassische afrikanische Karriereweg sozusagen in der Dekolonisierungsperiode vom Rebellenführer zum Staatschef. Also ein nichtstaatlicher Gewaltakteur, der gestern noch sozusagen gegen die Kolonialmächte gekämpft hat oder manchmal auch schon gegen das erste Regime eines neu gegründeten Staates, setzt sich irgendwann an die Spitze dieses Staates, durch Sieg oder durch Putsch oder durch ein Friedensabkommen, wie auch immer. Und die Rebellenorganisation wird Teil der Armee, integriert. Ja, und insofern Teil des Staates, Teil der staatlichen Strukturen. Also insofern haben wir da auch Übergänge zwischen diesen beiden Formen der Gewalt, die sehr stark aufeinander bezogen sind. So, vor dem Hintergrund stellt sich jetzt für mich die Frage, was erklärt jetzt den Bürgerkrieg? Also welche Logiken spielen eigentlich im Bürgerkrieg eine Rolle? Wir haben diese Grundkonstellation, staatliche Gewalt auf der einen Seite, verschiedene Formen nichtstaatlicher Gewalt auf der anderen Seite, also das ist ja dieses eben sehr diverse Feld, Rebellen, Warlords, Milizen, Terroristen, Kriminelle, Söldnerorganisationen, Die Liste können Sie noch fortsetzen. Ja. Und die Frage ist jetzt, was hält jetzt so ein Bürgerkrieg, wie kommt es zum Bürgerkrieg und was hält so ein Bürgerkrieg am Laufen? Und das sind ja schon zwei verschiedene Fragen. Also das ist auch ein Problem in der Bürgerkriegsliteratur, dass man sich erstmal überlegen muss, die Oberfrage, was erklärt den Bürgerkrieg, müsste man jetzt spezifizieren, welche Frage man eigentlich genau klären will, weil möglicherweise nicht alle Fragen durch den gleichen Ansatz zu klären sind. Also eine große Frage wäre natürlich erstmal, was sind eigentlich die Ursachen? Also was man auch so die Root Causes, also die wirklichen strukturellen Ursachen, so, die zum Bürgerkrieg führen. Dann, ne? Also wenn, ist das immer, wenn Wasser knapp ist. Das wäre so eine strukturelle Ursache. Haben wir dann immer Bürgerkrieg? Stimmt natürlich so nicht. Ja? Kann aber ein Faktor sein. Ja? Oder was ist ein Auslöser, also so Trigger, also sozusagen eher so Events, so Ereignisse, die so ein Gewaltgeschehen auslösen. Also wo geht es eigentlich los? Das ist sozusagen so eine Fragerichtung. Eine andere Fragerichtung ist, was motiviert eigentlich Leute, Gewalt anzuwenden? Also warum gibt es sozusagen Akteure, die zu den Waffen greifen, die sich formieren, die sich organisieren, die ihr Leben aufs Spiel setzen, die das Leben anderer gefährden? Was sind deren Motive? Wie kann man die erklären? Wie kann man denn die Dauer von Bürgerkriegen erklären? Wir wissen aus der Forschung, dass Bürgerkriege länger dauern in der Tendenz als zwischenstaatliche Kriege. Wenn ein Bürgerkrieg mal in Gang gesetzt ist, neigt er dazu, sich festzufressen in einer Gesellschaft. Und wir haben Kolumbien genannt, wenn man so will, kann man sagen, Bürgerkrieg seit 50 Jahren. Natürlich nicht immer sozusagen voll entbrannt, also nicht immer in hoher Intensität, sondern immer in Wellen. Niederschwellige Gewalt, hochschwellige Gewalt. Ja? Also die Frage der Dauer, wie kann man die Dauer eigentlich erklären? Und wie kann man die Intensität erklären? Wir wissen auch aus vielen Studien, dass Bürgerkriege eben besonders brutal sind, dass sich da, wir kennen das Beispiel, wäre Bosnien, ja, eine Gesellschaft, in der sich Nachbarn gegenseitig umgebracht haben, vertrieben haben. Buchstäblich Nachbarn. Eine Stadt wie Sarajevo, die höchste Stadt in Bosnien, die Hauptstadt, die höchste Rate von Mischehen, sogenannten Mischehen, im alten Jugoslawien aufwies, zwischen Kroaten, Serben, Bosniaken, Kroaten, Bosniaken, Serben und so weiter und so fort. Was nicht unbedingt gängig für das alte Jugoslawien war. Ja, also eine gewisse Segregation gab es natürlich auch schon im alten Jugoslawien. Aber gerade Bosnien war sozusagen so miteinander verwoben und da war es am brutalsten. Da haben die Leute die brutalste Auseinandersetzung geführt. Wie kann man das eigentlich erklären? Gestern noch Nachbarn, morgen Feinde. Ja? Die Eskalation von Gewalt, also sozusagen, wie so eine Eskalation entsteht, wie dann eins zum anderen kommt, auch eine Frage. Wie kann man das erklären? Ja, und dann eben schlussendlich, wie kommt es eigentlich zum Ende von Gewalt? Wo hört das auf? Wann enden solche Bürgerkriege? Ja. So, jetzt haben Sie keine Angst. Nicht alle diese Fragen werde ich Ihnen jetzt beantworten. Sondern ich wollte Ihnen nur vorführen, dass wenn wir über Bürgerkriege und Logiken von Bürgerkriegen und Erklärungen für Bürgerkriege nachdenken, wir immer überlegen müssen, dass es da verschiedene Fragen gibt, die sozusagen mit diesem Bürgerkriegsgeschehen zu tun haben, die aber andere Aspekte behandeln. Und eben nicht jeder Ansatz kann auf alle Fragen eine Antwort geben. Sondern manche Ansätze können bestimmte Fragen eben besser klären als andere. Trotzdem, was ich Ihnen jetzt vorführen will, ist, dass es eine Reihe von Ansätzen gibt, die häufig alternativ diskutiert werden. Also wo gesagt wird, ja, das ist doch eigentlich der entscheidende Ansatz, um eben Bürgerkriege zu erklären. Vielleicht nicht alle Aspekte, die ich jetzt hier genannt habe, aber doch die wesentlichen Aspekte lassen sich doch so ganz gut erklären. Und diese verschiedenen Logiken, die damit verbunden sind, die würde ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Und beginne mit dem ersten Ansatz, den ich mit dem englischen Begriff Creed überschrieben habe. Also Glauben oder Glaubensbekenntnis, wenn Sie so wollen. Das bezieht sich jetzt nicht alleine auf Religion, aber Religion spielt hier natürlich jetzt eine große Rolle. Das wäre also erst einmal so ein stärker, ich würde sagen, kulturalistischer, auch Elemente der Sozialpsychologie spielen hier eine Rolle, weil es geht um kollektive Identitäten, die hier eine Rolle spielen. Also Verbundenheitsgefühle, Gemeinschaftsgefühle, zu wissen, dass man einer bestimmten Gemeinschaft angehört, die auch irgendeinen Namen trägt. Das kann eine Religion sein, das kann aber auch eine nationale Gruppe sein. Also welche Merkmale hier jetzt entscheidend sind für diese Frage der kollektiven Identität, das spielt jetzt erstmal zunächst mal keine Rolle. Aber die Vorstellung ist, dass diese Bürgerkriege sich vor allen Dingen dadurch auszeichnen, dass verschiedene kollektive Identitäten hier aufeinander losgehen. Verschiedene Gruppen, die durch solche starken kollektiven Identitäten geprägt sind, in Konflikt miteinander geraten und dieser Konflikt eben auch durch diese kollektiven Identitäten bedingt wird. Weshalb sozusagen als Gegenmittel ja gesagt wird, also man muss diese kollektiven Identitäten durchbrechen oder man muss sozusagen Brücken bauen, Dialog fortführen, Aussöhnung und so weiter. Ja, das wäre so das Gegenmittel, um eben das Licht zu kommen zu lassen, dass sozusagen diese verschiedenen Segmente einer Gesellschaft, wo sozusagen Trennlinien verlaufen, seien sie bedingt durch Religion, also durch konfessionelle Spaltung meinetwegen oder religiöse Spaltung, seien sie bedingt durch Sprache. Ja, wir haben das ja in der europäischen Geschichte sehr häufig, wo wir in vielen Gesellschaften eine Mehrheitssprache haben, aber dann eben auch autochthone Minderheitensprachen, wo eben die Spaltung eher sozusagen an so einer sprachlichen Grenze entlangläuft. Und wir haben ja so Restbestände von solchen Konflikten auch heute noch in Europa, wo man sich manchmal wundern muss. Ich habe es gerade heute irgendwo in der Zeitung gelesen wieder, dass also beispielsweise in Kärnten im Süden Österreichs immer noch ein großer Streit besteht, ob denn nun zweisprachige Ortstafeln, also Deutsch-Slowenisch, in Unterkärnten aufgehängt werden dürfen oder nicht. Und das ist sozusagen, also das war in den 70er Jahren auch durchaus mal handfester da in Österreich, ja. Aber es geht mir nur um die Struktur dieses Konfliktes. Das ist ein Identitätskonflikt. Das ist für Leute, die sich als slowenischsprachig da verstehen, ist das wichtig. Das ist ein Symbol, eine Anerkennung zu bekommen, dass hier eben eine Bevölkerungsgruppe auch zu Hause ist, die das Recht hat, diese Sprache zu sprechen. Und die Mehrheitsgesellschaft hat da ein sehr distanziertes Verhältnis dazu oder gar ein ablehnendes Verhältnis. Also Jörg Haider hat ja auf dieser Klaviatur auch in Kärnten immer wunderbar gespielt. Ja, ich habe das bewusst mal so ein nahes Beispiel genommen, um Leute zu sagen, diese Art von Themen ist für uns überhaupt nicht weit weg. Oder Nordirland, Protestanten und Katholiken. Stimmt natürlich nicht. Geht nicht um Protestanten und Katholiken hier, aber es geht um sozusagen auch kollektive Identitäten, nämlich bin ich irisch-national oder bin ich unionistisch eingestellt? Also sprich pro UK. Das korreliert aber genau mit dieser Spaltung zwischen Protestanten und Katholiken. Jetzt ist immer die Frage, ist das jetzt ein nationaler Konflikt oder ist das ein konfessioneller Konflikt? Ja. Wahrscheinlich auch müßig darüber nachzudenken. Entscheidend ist, dass hier sich Gruppen eine starke kollektive Identität ausgeprägt haben, die sie auch in die Lage versetzt, feine Unterschiede zu erkennen. Wenn Sie nach Nordirland reisen, werden Sie überhaupt nicht wissen, wer da wer ist. Wie wollen Sie das auch jemandem jetzt auch ansehen in irgendeiner Form? Ja? Die Nordiren wissen das natürlich ganz genau. Sie können das an der Adresse erkennen. Ah, der wohnt da, das ist ein katholisches Viertel. Sie können es am Nachnamen erkennen, weil Sie Stammbäume wissen von Familien, die aus einem bestimmten Kontext kommen. Ja? An solchen feinen Unterschieden wissen Konfliktparteien sehr häufig, wer wo steht und wer wohin gehört. Und wenn das eskaliert, ist das oft ein Punkt, der dann auch genutzt wird. Ja. Also hier geht es um einen Erklärungsansatz, der im Prinzip sagt, diese kollektiven Identitäten sind erstmal die Grundlage, die werden zusammengehalten, man nennt das auch manchmal ein Myth-Symbol-Komplex, also ein Mythen-Symbol-Komplex, also da sind eben verschiedene Aspekte eingelagert, auch sozusagen ein Moment von intergenerationellen Erzählungen, Narrativen, auch Gewalterfahrungen, die auch in diesen kollektiven Identitäten mit eine Rolle spielen. Das haben wir alle. Ja? Also es gibt keine Gesellschaft, schon gar nicht in Europa, die keine Gewalterfahrung hat und die jetzt, wo das nicht in den kollektiven Identitäten in irgendeiner Form eine Rolle spielt und sei es als Traumatisierung. Aber das ist eben halt auch eingelagert in diesen kollektiven Identitäten und die Frage ist immer, ist das irgendwie mobilisierbar? Wird das irgendwo abgerufen? Nutzen das Leute? Ja, was dann auch zu der Diskussion führt, werden diese kollektiven Identitäten dann instrumentalisiert für bestimmte politische Zwecke, um dann eben solche Konflikte auszuüben. Die Debatte um die Frage der Instrumentalisierung, beispielsweise auch von Religion jetzt in dem Zusammenhang, wird ja sehr oft gesagt, ja, dass Religion wird dann eben instrumentalisiert, das hat ja mit der Religion alles nichts zu tun. Das ist ein bisschen eine müßige Debatte, weil eine Instrumentalisierung immer auch eine Instrumentalisierbarkeit voraussetzt. Also Instrumentalisierung funktioniert ja nur, wenn sich etwas auch instrumentalisieren lässt. Ergo, in dem Zusammenhang, es gibt irgendeinen Resonanzboden, irgendeinen Resonanzraum, in dem diese Instrumentalisierung, die durch politische Akteure manchmal betrieben wird oder durch religiöse Autoritäten, wer immer da entsprechende Führer sind, dass das auf einen bestimmten fruchtbaren Boden fällt. Das setzt auch der Instrumentalisierung irgendwo Grenzen. Also man kann nicht irgendwie jetzt sich sozusagen was völlig Absurdes ausdenken und sagen, das ist aber sozusagen, das ist die Religion und der müssen die Leute folgen, wenn das sozusagen überhaupt keine Korrespondenz mehr hat. Ja? Dann ist es nur noch Sektierertum, also sozusagen. Ja? Das heißt also, Instrumentalisierung setzt immer Instrumentalisierbarkeit voraus. Es muss also irgendeine Art von Resonanz finden und insofern haben diese kollektiven Identitäten natürlich schon einen Moment, in dem sie Gewaltakteure formieren, mobilisieren, Abgrenzungen in- und Outgroups definieren, wo verlaufen hier Grenzen. Und das ist natürlich im Konfliktfall etwas, eine Linie, an der sich dann Konfliktakteure herausbilden können. Religion ist möglicherweise hier ein gewisser Sonderfall, weil Religion ja noch einen besonderen Aspekt eben beinhaltet, nämlich also hat ja eben einmal bezieht sich einmal auf eine Weltanschauung, könnte auch sagen eine Ideologie, das ist vielleicht jetzt eine theologische Diskussion, die man dann führen müsste. Also es gibt eine Weltanschauung, die mitgeliefert wird. Es gibt eine Deutung der Welt, eine Sinnstiftung und es gibt eine Erklärung der Welt. Das ist natürlich schon mal ein ganz schönes Programm, was Religion hier anzubieten hat. Und das ist verbunden mit transzendentalen Vorstellungen. Also eine Religion muss ja immer irgendwie ein Jenseits- oder ein Gottesbezug in irgendeiner Form haben. Also selbst wenn es mehrere Götter gibt oder Geister oder was auch immer, ja, muss es diesen Bezug geben, sozusagen ein außerirdisches, eine Jenseits- Beziehung, aus der sozusagen bestimmte Legitimationen für das Irdische hier abgeleitet werden. Das macht sicherlich Religion eben besonders, dass es eine außerirdische Instanz gibt, auf die sich diese Gruppierungen und Gemeinschaften für ihr Tun und Handeln berufen können. Und das kann eben auch im Konfliktfall oder bei der Anwendung von Gewalt entsprechend genutzt, Sie können auch sagen, instrumentalisiert werden. Insofern kann man sagen, also bei dem Ansatz, der sehr stark auf diese Aspekte Bezug nimmt, spielen eben diese kollektive Identitäten eine große Rolle. Die Konflikte, wenn man das aus der Brille sieht, drehen sich sehr häufig darum, erst kulturelle Differenz zu betonen und zu mobilisieren zum Zwecke des Konfliktes, aber eben das Ziel des Konfliktes ist eigentlich, diese kulturelle Differenz zu beseitigen. Also jetzt eben nochmal in dem etwas vielleicht banalen Beispiel, die Mehrheitsgesellschaft in Kärnten will halt keine zweistaffigen Ortssprachcharakter haben. Ja? Die sagen halt, nee, das ist ja, gibt es eben halt nur deutschsprachige Ortstafeln. Das ist eine Eliminierung von Differenz. Ja, also ein ganz kleines Beispiel jetzt nur gezeigt. Und diese Konflikte setzen eben darauf, den anderen zu eliminieren. Das kann unterschiedlich geschehen. Sozusagen Assimilation wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Vertreibung ist eine andere Möglichkeit. Genozid ist natürlich eine brutale Form, wie wir sie natürlich eben in Bosnien teilweise erlebt haben. Oder Missionierung. Ja, werdet doch alle Christen, werdet doch alle Moslems, werdet doch alle Juden. Gut, die Juden haben das nicht mit der Missionierung. Das ist sozusagen eine christlich-muslimische Sache. Ja. Das heißt also, die Zielsetzung in solchen Konflikten oder in so einem Typus, der so erklärt wird, setzt immer auf die Eliminierung oder Kontrolle. Wenn man schon nicht eliminieren kann, dann will man den anderen wenigstens dominieren. Ja? Von Differenz. Ja, und die Begriffe, die dann eben hier, das ist dann was vielleicht sozusagen unter Religionskriege, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, so diskutiert wird, wenn solche Phänomene besonders stark zum Tragen kommen. Das ist aber nur ein Erklärungsansatz. Der zweite Erklärungsansatz ist jetzt stärker politiktheoretisch, man könnte auch sagen, herrschaftssoziologisch angesetzt. Ich habe eben mit Grievances überschrieben, was so viel heißt wie Beschwerden oder Gravamina vielleicht ein. Also Leute, die Beschwerden haben, die ein Anliegen haben, die eine Agenda haben, denen, die sozusagen gegen etwas vorgehen, die sagen, so kann es nicht bleiben, es muss sich was ändern, weil die Zustände ungerecht sind, weil Herrschaft nicht legitim ausgeübt wird und so weiter. Also hier geht es eher um politische Zielsetzungen oder stärker politische Zielsetzungen. Und um diese politischen Zielsetzungen bilden sich die Konfliktakteure. Also nicht um eine bereits existierende kollektive Identität, wie eine Religionsgemeinschaft oder eine Nation, sondern um eine politische Agenda. Parteien sind sowas. Ja? Die bilden sich um eine politische Programmatik und verfolgen dann ihre Ziele in der Demokratie mit friedlichen Mitteln und andernorts vielleicht nicht mit friedlichen Mitteln. Und das heißt, also hier ist die Idee eher, dass diese Konflikte erklärt werden können durch diese unterschiedlichen aufeinanderprallenden Programmatiken, mit denen auch immer eine Idee verbunden ist, wie eigentlich politische Herrschaft in diesem Gemeinwesen aussehen soll. Wer soll eigentlich regieren? Wie wird Macht ausgeübt? Diese Programmatik beinhaltet sehr häufig irgendwelche Aspekte, wo auf soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierungserfahrungen eingegangen wird, Deprivation, dass eine Gruppe sich einfach immer wieder benachteiligt fühlt in dieser Gesellschaft und dagegen aufbegehrt, unterschiedliche Ordnungsvorstellungen und so weiter. Der Fokus liegt jetzt hier weniger auf sowas wie, was ich eben jetzt in dem anderen Erklärungsansatz sagte, Glaubensgemeinschaften oder so ähnlich, sondern hier liegt der Fokus eher auf Akteure, die den Status quo angreifen, die also einen Wandel wollen, die für ihr Anliegen Gehör finden wollen, und wenn sie nicht Gehör finden, dann verschaffen sie sich eben Gehör. Und Rebellen, klassische Rebellen, wären so ein typischer Fall für einen solchen sozusagen ideologisch geprägten, also nehmen Sie Maoisten oder so, ideologisch geprägten Akteur, wo zwar nicht der Punkt ist, dass jeder einzelne Revolutionär oder Angehörige einer solchen Rebellengruppe von dem Programm überzeugt sein muss. Das ist nicht der Punkt. Da kann auch ganz kleinkarierte persönliche Motive haben, warum man da mittut. Sondern wichtig ist die Organisation. Die Organisation hat ein Programm und an dem muss sie sich zumindest irgendwie messen lassen. Mit diesem Programm wird ja auch dann die Gewalt legitimiert. Also wir müssen ja Gewalt anwenden, weil sonst können wir ja gegen die Unterdrückung, die uns widerfahren ist, oder die nicht uns widerfahren ist, aber unseren Vorvätern und Vormüttern widerfahren ist, oder die relative Ungleichheit, die wir erfahren, und das seit Generationen, gegen die müssen wir ja in irgendeiner Form vorgehen. Das wäre so ein klassisches Rechtfertigungsnarrativ, um eben Gewalt anzuwenden. Und sowas wie Revolutionen, Regimekriege, also wo es darum geht, eine Regierung durch eine andere zu ersetzen, oder auch Separatismus, also separatistisch-nationalistische Bewegungen, argumentieren teilweise auch so. Wir sind schon immer der abgehängte Teil des Landes gewesen. Man hat uns nie sozusagen das zukommen lassen, was uns eigentlich zusteht. Oder man hat uns ausgeplündert, man hat uns das weggenommen, was wir eigentlich haben. Und wenn wir eigenstaatlich wären, dann könnten wir sozusagen viel besser dastehen. Und so weiter. Das ist eine politische Agenda, die sich mit einem Projekt verbindet. Ein Projekt einer neuen Regierung, ein Projekt eines neuen Staates, das Projekt einer neuen Gesellschaft. Das wäre ein stark politischer Erklärungsansatz. Der dritte, den habe ich mit Creed überschrieben, also Gier. Ja, Gier. Hier steht jetzt natürlich nur sinnbildlich. Das heißt, die Gewalt, die Bürgerkriegsgewalt, erklärt sich aus so einem stärker jetzt politikökonomischen Ansatz. Also es geht hier um eigentlich rationale Kosten-Nutzen-Kalküle. Was bringt mir das? Und zwar jetzt im handfesten Sinne. Also der Krieg als Geschäft. Der Krieg ist lukrativ, weil er Einnahmen generiert für bestimmte Leute, die den Krieg betreiben. Es gibt Profiteure. Jemand hat mal geschrieben, Bürgerkriege heutzutage sind oft die Fortsetzung von Wirtschaft mit anderen Mitteln. Das halte ich für sehr zugespitzt formuliert, aber sozusagen es trifft jetzt mal dieses Bild. Und hier sind so im Zentrum der Erklärung stehen also die Profitinteressen von Akteuren, sowas wie Gewaltmärkte, die sich herausbilden, also wo sozusagen auch sowas wie Sicherheit gehandelt wird. Weil man muss sich das jetzt kaufen am Markt. Ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt. Weil es sonst niemanden mehr gibt, der das gewährleisten kann. Ja, man kann sich auf nichts mehr verlassen in solchen Konstellationen. Insofern wird Sicherheit ein knappes Gut und damit teuer. Und damit auch interessant für Leute, die es anbieten. So, das heißt, die haben dann sozusagen Gewaltunternehmer, die auf der einen Seite für die Gewalt sorgen, aber gleichzeitig bestimmten Leuten Sicherheit versprechen. Und das ist natürlich ein sozusagen ein sich selbst stabilisierender Mechanismus, weil sozusagen die Gewalt damit funktional wird, dafür, dass sie ihr Geschäftsmodell weiter betreiben können. Es entstehen dann in solchen Konflikten, und wir können das bei allen diesen Konflikten sehen, im Laufe des Konfliktes entstehen ja solche Kriegsökonomien, Gewaltökonomien, ganz zwangsläufig. Und diese Gewalt- und Kriegsökonomien halten den Laden dann am Laufen. Also sozusagen, das wäre so ein Argument, jetzt eher bezogen auf die Frage, wie lässt sich die Dauer von solchen Bürgerkriegen erklären? Da kann man sagen, Gewaltökonomien sind schon mal ein ganz guter Ansatz. Weil ja da sehr viele Akteure sich herausbilden, die von diesem profitieren. Viele leiden natürlich darunter, für viele ist das fürchterlich. Aber die, die sozusagen die Waffen haben, sind möglicherweise die, die davon profitieren. Und die wissen nicht, was eine neue Ordnung bringt. Und inwieweit sie eben für sie eben möglicherweise eine Friedensordnung eher eine Bedrohung darstellt, als die Fortsetzung einer Art des Krieges, in dem man sich so eingerichtet hat. Ja. Also hier haben wir natürlich dieses ganze Feld von Schmuggelökonomien, Schattenökonomien, die hier eine Rolle spielen. Der Fokus ist eben hier weniger jetzt auf, was ich jetzt eben bei einem anderen Ansatz hatte, sozusagen politische Parteien, Bewegungen und so weiter. Hier sind es mehr sozusagen diese Gewaltunternehmer, Warlords, Mafia, kriminelle Strukturen, aber auch sowas wie private Sicherheitsfirmen beispielsweise, ja, die eben auch auf diesem Markt dann präsent sind. Und hier fällt dann oft der Begriff der Ressourcenkonflikte, also Stichwort sowas wie Blutdiamanten, also dass es in solchen Konflikten sehr oft darum geht, eigentlich Ressourcen auszubeuten und dass diese Ressourcen genutzt werden, dann um den Krieg weiter zu finanzieren. Also Blutdiamanten sind so das bekannteste Beispiel, das trifft ja vor allen Dingen wurde vor allen Dingen untersucht mit Blick auf Westafrika. Oder Koltan im Kongo, man sagt, der ganze Kongo-Krieg, den kann man eigentlich über Koltan erklären, also ja, gibt es Leute, die sehr die Thesen vertreten. Oder Holz, illegaler Holzschlag, Rohstoffe oder Krieg um Öl. Also das ist ja ein Argument, das kennen Sie auch aus jeder Diskussion. Also wann immer irgendwo ein Krieg losbricht, möglicherweise noch mit amerikanischer Beteiligung, geht es ja dann immer auch um Öl, wird behauptet. Also es gibt eben hier, das ist sozusagen ein stark ökonomischer Ansatz, der eben sagt, dass eben diese Ressourcenaspekte, dass diese Profitinteressen das zentrale Moritz dieser Konflikte sind. Und dann gibt es eine Debatte darüber, ja, ist das denn jetzt eigentlich ursächlich für die Konflikte oder ist das eigentlich nur ein Grund für die Persistenz dieser Konflikte? Ich neige eher zu der zweiten These. Ich glaube nicht, dass man dass man sagen kann, dass das schon gar nicht in jedem Fall ursächlich ist. Aber dass es als ein Aspekt von Persistenz eine starke Rolle spielt, das glaube ich schon. Ein vierter Ansatz, der auch relativ populär ist, der immer wieder bei Bürgerkriegen auch herangezogen wird, ist das, was man mit Geopolitics oder Geopolitik überschreiben kann. Und das ist jetzt eher ein geopolitischer, machtpolitischer Ansatz, wo man sagt, ja, diese Bürgerkriege, alles schön und gut, aber eigentlich stehen dahinter übergeordnete Machtinteressen von Großmächten oder von Regionalmächten, die sozusagen eigentlich das Konfliktgeschehen dort für ihre Zwecke nutzen, vielleicht sogar für ihre Zwecke inszenieren und sozusagen Kriege über die Bande führen. Also das, was man im Kalten Krieg auch manchmal unter dem Begriff des Stellvertreterkrieges genannt hat, Proxy Wars, also wo eben gesagt wurde, da man sich nicht direkt bekriegen will, versucht man aber sozusagen seine Einflusszonen zu sichern und führt dann dort aber in der Peripherie, damals sozusagen in der südlichen Peripherie, seine Stellvertreterkriege. Sowas wie Angola oder so. Ja? Wo im Prinzip die Sowjetunion bzw. dann über Kuba vermittelt involviert war, aber gleichzeitig eben die USA auch. Hier ist eben der Ansatz, dass eigentlich diese Bürgerkriege letztlich auch eine abgeleitete Funktion aus sozusagen solchen übergeordneten Machtkonflikten sind, die sich letztlich um konkurrierende Ordnungsvorstellungen dieser Akteure drehen. Und im Prinzip folgen diese konkurrierenden Ordnungsvorstellungen sind verbunden mit sowas wie einer Logik von Einfluss zurück. Ja, es geht immer letztlich darum, dass bestimmte Mächte, das kann man jetzt sozusagen im globalen Maßstab diskutieren oder im regionalen Maßstab, also das wäre jetzt so die Diskussion, sind nicht eigentlich Saudi-Arabien und Iran die eigentlichen Konfliktakteure, wenn wir von Syrien reden. Ja, dann würde man das sozusagen verschieben, würde sagen, eigentlich müssen wir die Erklärung für diesen Konflikt müssen wir da suchen. Ja? Und die nutzen eben halt den syrischen Bürgerkrieg für ihre Stellvertreter Kriege und kämpfen eigentlich um die Vormachtstellung. Syrien hofft, dass, Entschuldigung, Saudi-Arabien hofft, dass, wenn Assad weg ist, Syrien quasi in ihr Lager kippt. Und Iran hofft, Assad zu halten, um nicht sozusagen einen wichtigen Verbündeten zu verlieren. Ja, und das sozusagen erklärt eigentlich die gesamte Konfliktkonstellation und Dynamik. Damit verbunden mit diesem geopolitischen Ansatz ist sowas wie ein Steuerungs- und Kontrollimperativ, den ich jetzt selber hochproblematisch finde. Weil diese Sicht auf Bürgerkriege sagt ja implizit, dass die lokalen Akteure, also jetzt die syrischen, sozusagen die innersyrischen Bürgerkriegsparteien, eigentlich nur noch abhängige Variablen dieser externen Mächte sind, die da sozusagen ihr eigenes Spiel betreiben. Und im Prinzip von diesen Akteuren mehr oder weniger gesteuert oder zumindest irgendwie kontrolliert werden, also irgendwie im, sagen, gelenkt werden können in irgendeiner Form. Nur sonst funktioniert ja der ganze Erklärungsansatz nicht, wenn das nicht sozusagen die Unterstellung ist. Und das halte ich insgesamt eher für eine problematische Sicht, weil das sozusagen, da komme ich gleich noch drauf, eine ganze Menge ausblendet, was für eigentlich Bürgerkriegen zu eigen ist. Der Fokus ist eben hier gerichtet auf diese Intervention durch diese externen Mächte, die eben als die sozusagen primären, könnte man sagen, Konfliktakteure und Konflikttreiber angesehen werden, auch wenn sie sozusagen selber gar nicht mit eigenem Militär und mit eigenen Leuten involviert sind, sondern eben über solche Proxy-Akteure dann funktionieren. Also man kann schon sagen, klar, die Hisbollah in Syrien, kämpft ja auch in Syrien, auf Seiten von Assad, wird eben unterstützt vom Iran und die Hisbollah ist in der Hinsicht möglicherweise tatsächlich sowas wie ein Proxy-Akteur für die Interessen des Irans. Ja und nein, weil der Hisbollah auch eigene Interessen hat, die nicht unbedingt identisch sind mit den Interessen des Irans. Ja, also das ist so etwas, wo man eben, wie ich finde, vorsichtig sein muss, wenn man aus der Warte argumentiert. Und quasi das Gegenbild zu diesem Ansatz bildet jetzt mein letzter Ansatz, insofern könnt ihr schon mal durchatmen, nämlich der Erklärungsansatz, den ich nennen würde, situative Gewaltlogik, der so ein bisschen anders gelagert ist als die anderen vier Ansätze, die ja auf unterschiedliche Typen auch von Akteuren Bezug genommen haben. Ja, also wir haben erst gehabt sozusagen die Glaubensgemeinschaften, die kollektiven Identitäten, dann haben wir politische Bewegungen, Parteien gehabt, die sich dann sozusagen auch radikalisieren und rebellisch werden. Dann haben wir sozusagen die Profiteure gehabt, die ökonomisch sozusagen Honig raussaugen aus dem Konflikt. Und jetzt haben wir die Großmächte gehabt. So, das ist etwas schematisch formuliert. Ja. Und in diesem Ansatz geht es jetzt wieder stärker um die lokalen Akteure, die eigentlich vor Ort das Gewaltgeschehen am Laufen halten. Und dieser Ansatz argumentiert eher aus so einer konflikt- und gewaltsoziologischen Perspektive und sagt, dass Gewaltkonflikte als soziale Prozesse zu betrachten sind, die, wenn sie einmal in Gang gekommen sind, eine Eigendynamik freisetzen. Ja? Das heißt, der Konflikt selber und insbesondere dann, wenn er die Geschwelle zur Gewalt überschritten hat, produziert und reproduziert ein bestimmtes Muster, das diesen Konflikt weiter am Laufen hält. Das heißt, man hat nicht sozusagen von vornherein eine klare Kontur, das sind die Konfliktparteien und die gehen aufeinander los. Sondern diese Konstellation entwickelt sich erst im Zuge des Konfliktes. Das heißt, die Konfliktparteien selber konturieren sich erst im Zuge des Konfliktes. Und meistens sogar dann, wenn die Gewaltschwelle an irgendeinem Punkt überschritten ist. Und das können ja manchmal sehr kleine, lokale Ereignisse sein. Überlegen Sie doch mal, wo das in Syrien losging. Wo die Gewalt zum ersten Mal zum Einsatz kam. Das war Gewalt, Polizeigewalt gegen Demonstranten in einer kleinen südsyrischen Stadt. Ja, und dann könnte man sagen, ja, was ist denn dann für eine Dynamik eigentlich eingesetzt? Wie kommt das dann eigentlich da? Wie kann das dann sein, dass dann aus einem solchen lokalen, sehr lokalen Ereignis, ja, also da gibt es auch die Geschichte darüber, dass der Junge, der da die Anti-Assad-Parole an die Wand geschrieben hat, dass der dann eben von der Polizei verhaftet wurde, ich glaube ein 12- oder 14-Jähriger, dass der dann gefoltert wurde von der Polizei, dass die Eltern da hingegangen sind und gesagt haben, gib den raus, dass die Nachbarn gekommen sind, alle da und hingegangen sind, gibt ihn raus. Und dass der Polizeichef, der örtliche Polizeichef, ein Verwandter von Assad, gesagt hat, sozusagen, den kriegt ihr nicht und ihr könnt uns gar nichts und so weiter. Ja? Ist also sozusagen, die Geschichte ist belegt, kann man alles nachlesen. Und das hat dazu geführt, dass Leute auf die Straße gegangen sind, protestiert haben und so weiter und so fort. Ja? Und wie kann es eigentlich sein, dass da eine solche Eigendynamik und sich selbst verstärkende Dynamik eben freigesetzt wird. Und je mehr Akteure sich natürlich an so einem Prozess beteiligen, je mehr Gewalt eingesetzt wird, desto schlimmer wird das natürlich. Das heißt, Konfliktakteure formieren sich im Konflikt. Ja, sie sind nicht, ups,
selten der Vortragende selbst, ne? Bitte? Selten der Vortragende selbst.
Also, der eine Punkt ist wichtig, dass eben die Akteure sich im Konfliktmodus herausbilden und auch ihre Motive erst, nicht, dass es vorher gar keine Motive gegeben hat, aber dass sozusagen die Motivationen sich zuspitzen. Ja? Dass klarer wird, warum tun wir das eigentlich? Das sind oft Ex-Post-Rationalisierungen. Die Gewalt hat schon stattgefunden und erst dann denkt man darüber nach, wie begründen wir das eigentlich? Wie legitimieren wir das eigentlich? Ja? Also das ist jetzt nicht nur sozusagen, das ist nicht nur strategisch, sondern weil eben erst dann eine Auseinandersetzung darüber beginnt, was wollen wir eigentlich, wie begründen wir die Gewalt, und so weiter. Das heißt also, auch der Konflikt bringt auch bestimmte Motivationen hervor. Das kann man sich relativ einfach vorstellen, weil zum Beispiel sowas wie Rachegefühle oftmals ein Produkt eben dieser Entwicklung sind. Ja? Man kann natürlich auch sagen, es gibt auch sozusagen dann Aktualisierung von vergangenen Gewalterfahrungen, aber die sind meistens erst dann da, wenn neue Gewalt da ist. Dann kommt das Alte zum Vorschein und kann natürlich bestimmte Gefühle, Motivationen verstärken. Ja, also eben beispielsweise Rache ist ein gutes Beispiel, wie solche Konflikte auch dann weiter vorangetrieben werden. Bürgerkriege sind eben durch solche Gewalt- und Eskalationsspiralen gekennzeichnet, die quasi sich selbst verstärkende Effekte haben. Und wenn man so will, Gewalt gebiert gegen Gewalt. Gewaltsamer Konfliktaustrag schafft neue Anlässe und neue Rechtfertigungsmuster für weitere Gewalt. Und auf diese Weise wird Gewalt also endemisch und die Gewaltakteure treiben den Konflikt im Zuge einer, ein Kollege hat das mal genannt, zirkuläre Stimulation. Also wie so ein Kreis, wo sich die Akteure immer gegenseitig in ihrer Gewaltauseinandersetzung stimulieren und wieder gegenseitig befördern. Und diese Schemata oder man könnte auch sagen Gewaltspiralen, die sind eben nur schwer zu steuern, schon für die Konfliktakteure selber schwer zu steuern, weshalb es auch bei Bürgerkriegen sowas wie Gewaltkontrolle, was ja eigentlich jeder organisierte Akteur, der Gewalt ausüben will, muss ja eigentlich über Möglichkeiten der Gewaltkontrolle verfügen. Weil wir dann, also wie eine Armee eigentlich. Armeen haben ja auch Regeln, wie sie eigentlich Gewalt ansetzen, wann, wo, wie, gegen wen. Und wie diese Gewalt kontrolliert wird, damit die eben nicht sozusagen aus den Fugen gerät oder aus dem Ruder läuft. Und bei einer Rebellenorganisation oder bei einer Warlord-Organisation und selbst bei einer terroristischen Organisation ist das im Prinzip strukturell nicht anders. Das Problem ist aber, dass unter solchen Gewaltspiralen und sich vorantreibenden sozusagen Eskalationen diese Gewaltkontrolle für die Konfliktparteien selber immer schwieriger wird. Und sie sozusagen große Schwierigkeiten haben, diese Gewaltkontrolle auszuüben, weshalb die Entgrenzung von Gewalt oftmals eine Folge ist. Ja, und auch möglicherweise Zersplitterung von Gewaltakteuren. Also so, dass im Laufe des Konfliktes möglicherweise das Geschehen noch unübersichtlicher wird, weil sich diese festen Strukturen möglicherweise auflösen und immer mehr Akteure hier auf den Plan treten. Und das ist wieder, Syrien ist wieder ein quasi exemplarisches Beispiel, wie sich sozusagen eine Diffusion von Gewaltakteuren stattgefunden hat durch den Konflikt selber. Es gibt eine Aufstellung, ein amerikanischer Think Tank hat das gemacht, um die sozusagen Anti-Assad bzw. alle aufzulisten, die quasi so als Rebellen gelten können, sage ich jetzt mal. Also die im Prinzip gegen Assad gerichtet sind und kam auf eine Liste von rund 80 verschiedenen Gruppierungen. Die haben ja nicht alle bestanden in dem Moment, wo der Bürgerkrieg losging, ja, sondern das ist sozusagen ein Produkt dieser Entwicklung. Verschiedene Kommandos, Führer, kleinere Führer, größere Führer, lokale Warlords etc. pp. Ein typischer Effekt von solchen Entwicklungen ist eben auch, dass sich im Kriege bestimmte Ordnungsstrukturen herausbilden. Der Krieg ist ja nicht total ungeordnet, sondern lokal entstehen immer wieder neue Ordnungsstrukturen. Es gibt ja immer jemanden, der dann lokal trotzdem das Sagen hat. Der versucht irgendwas zu regeln, ökonomisch, politisch, Gebiete, die kontrolliert werden durch bestimmte Gruppierungen und so weiter. Und diese Gewaltordnungen, die im Krieg entstehen, die verändern sich eben auch durch das Kriegsgeschehen selber. Sie schaffen aber auch für die Akteure neue Opportunitäten. Also sie schaffen neue Möglichkeiten, den Krieg entweder weiter laufen zu lassen oder auch mal anzuhalten, weil man sich eigentlich jetzt erstmal arrangiert hat. Und dann schmuggelt man eben eine Zeit lang mit der anderen Seite und schießt nicht aufeinander. Ja? Dann ist das mal so ein Stillhalteabkommen für eine gewisse Zeit, wie wir das ja auch in Aleppo beispielsweise gesehen haben, zwischen Ost- und West-Aleppo. Bis eben eine Seite meint, aufgrund von geänderten Opportunitäten jetzt eben den Konflikt wieder eskalieren zu können. Also bei diesem Ansatz, der so argumentiert, geht es eben wirklich sehr stark um die lokalen Gewaltakteure und ihre Beziehungen zu ihrem Umfeld. Das ist auch wichtig. Also Gewaltakteure sind ja auch irgendwo eingebettet oder nehmen Bezug auf ein soziales Umfeld. Auch ihre Gewaltlegitimation müssen sie ja immer mit Blick auf dieses Publikum oder auf diesen Adressatenkreis in irgendeiner Form wählen. Das ist eben etwas, was diese Gewaltkonflikte sehr stark prägt und diese Auseinandersetzungen erklärt. Das sind also jetzt fünf Ansätze, wie man Bürgerkriege erklären kann. Sie sehen, das sind sehr unterschiedliche Ansätze. Und natürlich kann man sagen, keiner dieser Ansätze ist jetzt allein seligmachend, sondern der eine oder andere Ansatz hat schon überzeugendere Aspekte und der andere Ansatz hat weniger überzeugende Aspekte. Jeder Ansatz hat bestimmte Stärken, kann bestimmte Aspekte gut erklären, andere Aspekte eher weniger gut erklären. Das heißt, was wir eigentlich brauchen zur Erklärung von Bürgerkriegen, wir müssen erstmal verstehen, dass Bürgerkriege tatsächlich durch unterschiedliche Gewaltlogiken gekennzeichnet sind. Es gibt nicht die eine Gewaltlogik, an der Hand dieser der ganze Bürgerkrieg abläuft, sondern es sind oftmals gleichzeitig unterschiedliche Logiken am Werk. Also es kann sowas ein religiöses Element damit hineinspielen, eine Logik, die tatsächlich stark auf diese kollektive Identitäten setzt. Es gibt eine ökonomische Logik. Es mag eine geopolitische Logik geben, die mit hineinspielt. Und es gibt diese Logik, die ich zuletzt genannt habe, eben der Gewalt selber und ihren sozusagen formativen Aspekten. Das heißt, wir brauchen letztlich so einen multikausalen Ansatz, um überhaupt so ein Gewaltgeschehen gescheit analysieren zu können. Also wir müssen im Endeffekt sozusagen mit mehreren dieser Ansätze arbeiten und uns eben sehr gut fragen, welche Aspekte von Bürgerkrieg wollen wir eigentlich erklären. Das macht es jetzt für mich, für mein Geschäft kompliziert, damit muss ich mich auseinandersetzen, aber ich glaube, für die Öffentlichkeit ist es trotzdem wichtig zu verstehen, dass man dieses Gewaltgeschehen, also um das überhaupt machen zu können, muss man eben Gewaltgeschehen disaggregieren. Also wir müssen eben immer bei diesen Konfliktkontexten genauer schauen, wer sind die Akteure, welche Konflikte spielen sich da eigentlich ab, welche verschiedenen Ebenen hat dieser Konflikt. Also bei Syrien, wir haben eine regionale Ebene, wir haben eine globale Ebene, also Großkonstellation, ja, wir haben die regionale Ebene, wir haben die lokale Ebene, also sprich die innersyrische, aber das sagt noch gar nichts, weil sie innerhalb Syriens ja völlig unterschiedlich strukturierte Konfliktkontexte haben, die sich in diesem Konflikt herausgebildet haben. Ja, da ist der IS, der einen Teil des Landes besetzt, da haben sie die starken Assad-Bastionen in dem Alevitengebiet an der Küste und in den Städten. Dann haben sie noch das letzte verbliebene, sozusagen größere zusammenhängende Rebellengebiet und so weiter. Das heißt, sie haben auch da schon viele Schattierungen drin und das müssen sie eigentlich alles desaggregieren, ja, damit ihnen das ganze Geschehen nicht so komplex gegenübertritt. Und das ist auch deswegen notwendig, nicht nur wegen der Analyse von solchen Konflikten, sondern auch, wenn ich diese Konflikte bearbeiten will. Wenn ich irgendwelche volksversprechenden Lösungsansätze anbieten will, muss ich ja diese verschiedenen Ebenen zur Kenntnis nehmen. Und diese verschiedenen Formen, die in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Also desaggregieren, unterschiedliche Formen von staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt zur Kenntnis nehmen, wobei sich eben die Gestalt dieser Gewaltakteure auch noch im Konfliktverlauf wandelt, was es also eben ungeheuer schwierig macht. Ne? Also sprich, zum Beispiel, man hat dann nicht mehr eine Rebellengruppe, sondern möglicherweise 80, wenn so ein Krieg eben so und so lange vorangeschritten ist. Woran es allerdings fehlt bei vielen dieser Ansätze zur Konfliktbearbeitung, über die ich jetzt nicht so stark gesprochen habe, ist, dass wir immer noch ein geringes Wissen haben über diese lokalen Gewaltakteure, insbesondere die nichtstaatlichen Gewaltakteure. Also wir wissen mehr über die staatlichen Kapazitäten und die staatlichen Handlungsmöglichkeiten. Wir wissen weniger über diese bewaffneten Gruppen, die sich eben teilweise auch erst im Laufe des Konfliktes überhaupt auf die Bühne treten. Und wir wissen wenig über deren Handlungsoptionen. Und das ist aber wichtig, weil wenn ich irgendwie die dazu kriegen will, bei irgendeinem Friedensabkommen oder bei irgendeiner Regelung mitzumachen, muss ich ja wissen, sozusagen, was für Handlungsoptionen und Handlungsmotive haben die eigentlich? Wie legitimieren die sich eigentlich? Haben die irgendeine soziale Basis oder nicht? Also das sind alles Erkenntnisse, die man eigentlich haben muss. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir diese Bürgerkriege, wenn man sieht, was also auf der Seite derjenigen, die eigentlich versuchen, solche Konflikte zu bearbeiten, haben wir es auch mit einer Pluralität von externen Akteuren zu tun. Damit meine ich jetzt nicht sozusagen externe Kriegsparteien, also das muss man jetzt trennen, sondern ich meine jetzt wirklich sowas wie Drittparteien, also Akteure, die hier Konfliktvermittlung, Konfliktbearbeitung betreiben wollen. Und wir haben eben halt in solchen Kontexten auch das Problem, dass die internationale Gemeinschaft hier mit verschiedenen Zungen spricht. Wir haben die UNO, wir haben Regionalorganisationen, wir haben internationale Hilfsorganisationen, wir haben NGOs, wir haben manchmal sozusagen auch Vermittler, die jetzt Einzelpersonen sind, ne? Also jetzt religiöse Autoritäten beispielsweise, die jetzt eben sich hier für den Frieden einsetzen und versuchen zu vermitteln, etc. pp. Also eine Pluralität von externen Akteuren, die an dieser Bearbeitung beteiligt sind, die aber wieder ganz unterschiedliche Ansätze teilweise betreiben und damit eben auch eine Gleichzeitigkeit verschiedener Bearbeitungsstrategien oftmals besteht, die sich auch im Weg stehen. Also sagen Akteure, die gleichzeitig Bekämpfungsstrategien fahren, das haben wir in Afghanistan ja erlebt, wir haben eine Gleichzeitigkeit gehabt in Afghanistan, oder haben sie immer noch, von Bekämpfungsstrategien, wie der Taliban beispielsweise, und gleichzeitig aber Friedensprozesse, um das Land in irgendeiner Form zusammenzuführen. Ja, das sind so zwei völlig sozusagen diametral auseinanderlaufende Ansätze, die gleichzeitig von den Akteuren der internationalen Gemeinschaft praktiziert worden sind. Und das kann einfach so dann auch nicht funktionieren. Ja, und damit möchte ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.